Herzlich grüß Gott, liebe Hörer. Ich begrüße Sie im Kontrafunk, der Stimme der Vernunft aus der Schweiz, zu unserer heutigen Ausgabe Der Rechtsstaat. Mein Name ist Michael Moser. Schön, sind Sie dabei. In dieser Sendung sprechen wir mit Professor Darius Schindler aus Karlsruhe zu den Auswirkungen der Einstufung der Antifa Ost durch das Weiße Haus als Terrororganisation. Erledigen die amerikanischen Freunde wichtige rechtsstaatliche Aufräumarbeit im Inneren Deutschlands? Mit dem Fachanwalt für Medizinrecht Carlos Gebauer aus Düsseldorf diskutieren wir Auswirkungen der Entscheidung des Bundesgerichtshofs, der Ärzte von einer direkten Verantwortlichkeit für Impfschäden aus der Corona-Zeit entlasten wollte. Und wir blicken in die Schweiz. Mit Rechtsanwalt Dr. Valentin Landmann in Zürich erörtern wir Fragen der Strafzumessung, denn in der Schweiz kann schon zu schnelles Fahren auf den öffentlichen Straßen ganz drastisch hohe Strafen bedeuten. Und schließlich berichtet unser Kollege Arthur Terekow vom Bundesgericht aus Lausanne, dass das Obergericht des Kantons Aargau in einem Fall von freier Rechtsschöpfung in die Schranken gewiesen hat. Immerhin spricht das Bundesgericht von Willkür. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und veritable Information. Zu reden gibt ganz aktuell die Einstufung der Antifa, genau gesagt der Antifa Ost aus Germany, als eine Foreign Terrorist Organization, als eine ausländische terroristische Organisation. Und Sie merken schon an der Anmoderation zu dem Thema, dass das mit dem englischsprachigen Raum zu tun hat, genauer mit den USA. Am 13. November 2025 veröffentlichte das Weiße Haus und das US-Wirtschaftsministerium, dass die Antifa Ost, auch bekannt als Antifa Hammerbande oder Antifa East oder die Hammerbande, zu der Liste der Specially Designated Terrorist Organizations hinzugefügt worden ist. Und wenn Ihnen das jetzt nicht Spanisch, sondern Englisch vorkommt, dann freue ich mich zu sprechen mit einem Spezialisten im Sanktionenrecht und der Exportkontrolle. Ich spreche mit Professor Darius Schindler, Dozent für Wirtschaftsrecht an der DH Baden-Württemberg und Fachmann für Exportrecht. Darius, herzlich willkommen im Rechtsstaat auf Kontrafunk.
Lieber Michael, hab herzlichen Dank für die Einladung. Es ist schön, wieder mal bei dir und bei euch zu Gast zu sein.
Darius, gleich medias in res. Der amerikanische Präsident Donald J. Trump hat die Antifa Ost, und es steht ausdrücklich in dieser Executive Order, Germany, zu der Liste der ausländischen Terrororganisationen hinzugefügt. Das ist etwas, was allein schon aufgrund des Neudeutsch-Wordings erhebliche Bedeutung hat. Und es heißt hier in dieser Veröffentlichung des US Department of the Treasury, dass die hinzugefügt worden sind zu einer Liste, und zwar Executive Order 13224 und 13886. Jetzt genug meiner Vorrede, jetzt kommt der Spezialist zu Wort. Was bedeutet das zum einen konkret? Und zum anderen, welche Auswirkungen hat das auf den Rechtsverkehr und den Personenverkehr in Deutschland?
Wenn wir jetzt uns ansehen, was da sanktionsrechtlich in den USA passiert ist, müssen wir uns erstmal mit der Antifa beschäftigen. Denn die Antifa als Terrorstruktur gibt es auch in den USA. Und das Weiße Haus hatte die Antifa in den USA schon früher als Terrororganisation identifiziert, nach diesem Anschlag in den USA. Und jetzt geht es speziell um die Antifa Ost, die dort ausdrücklich beschrieben wird als also known as, auch bekannt als Hammerbande. Das heißt, es geht nicht um die Antifa als solche, wie auch immer die in Deutschland strukturiert sein sollte, sondern mit Antifa Ost geht es speziell um die Hammerbande. Und was die Hammerbande ist, also die Terroristen, die vor allen Dingen in Ungarn Menschen attackiert haben. Das ist ja bekannt. Und die Antifa Ost wurde identifiziert ausdrücklich als eine in Deutschland ansässige militante Gruppierung. Und in den Sanktionierungen wird ausdrücklich Bezug darauf genommen, dass diese Gruppe zwischen 2018 und 2023 vor allen Dingen in Budapest Attacken durchgeführt hat. Und das ist ja der Sachverhalt, der ja auch bekannt ist, eben mit den Verfahren vor den Gerichten in Budapest wegen dieser Straftaten. Und jetzt ist die Frage, wenn das so ist, wo bewegen wir uns denn jetzt sanktionsrechtlich in den USA? Und hier nehmen wir Bezug auf sogenannte Executive Orders. Und Executive Orders sind Erlasse des Weißen Hauses, des US-Präsidenten, der Kraft seiner Kompetenz bei Gefahren für die USA bestimmte Maßnahmen ergreifen kann. Und dieser Regelungsgehalt hier, den nennt man tatsächlich die Counter-Terrorism Sanctions, also die Sanktionen zur Bekämpfung des Terrorismus. Und die haben ihren Ursprung tatsächlich 1995. Denn 1995 hat Bill Clinton in einer ersten Executive Order wegen des Friedensprozesses im Nahen Osten Sanktionen gegen Terrororganisationen erlassen. Und das war damals vor allen Dingen Hisbollah. Und das war die Grundlage für ein umfangreiches Sanktionsregime der USA gegen Terrororganisationen. Diese ursprünglichen Regelungen aus 1995 wurden von George Bush 2001 wegen der Anschläge 9/11 nochmal aufgenommen und erweitert. Und das Bemerkenswerte war dann ein Schritt 2019, als Donald Trump in seiner ersten Amtszeit diese Terrorregelungen modernisieren wollte, so der ausdrückliche Wortlaut. Und dort wurde etwas aufgenommen in das Sanktionsregime, das wir Sekundärsanktionen nennen, worauf wir sicher gleich zurückkommen. Und was jetzt richtig passiert ist, diese US-Sanktionen sind ein Regelungsregime, in dem bestimmte Verbote und Strafen geregelt sind. Und in dem Regelwerk gibt es einen Anhang. Und in dem Anhang ist eine Liste von Personen, die den Sanktionen unterliegen. Das heißt, wenn ich reagieren möchte als US-Staat, muss ich bei einem bestehenden Sanktionsregime nur noch den Anhang ändern und neue Personen, neue Organisationen aufnehmen. Und das ist am 13. November passiert. Donald Trump hat die Antifa Ost, also die Hammerbande, als Terrororganisation in die Liste der Terrororganisationen eines bestehenden Sanktionsregimes aufgenommen.
Aus einem unserer letzten Gespräche weiß ich, dass man unterscheidet zwischen Primärsanktionen und Sekundärsanktionen. Erklär doch bitte ganz kurz für unsere Zuhörer, was ist da der Unterschied und welche Art von Sanktionen sind jetzt einschlägig in Bezug auf die Antifa-Ost?
Das ist nämlich genau der Unterschied, weil die Frage, die sich am Anfang immer stellt, ist, warum muss ich überhaupt US-Sanktionen berücksichtigen? Das nennen wir US-Nexus. Wo ist der Anknüpfungspunkt zu US-Regelungen? Und als deutsches Unternehmen, als deutscher Mensch, als deutsche Bank, bin ich von US-Sanktionen nicht betroffen. Und jetzt gibt es in den USA diese Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundärsanktionen. Die Primärsanktionen sagen, dass US-Personen von diesen Regelungen betroffen sind und verpflichtet sind. Denn was sagt denn die Executive Order aus in Terrorregime? Und Sanktionen sind immer gleich. Erstens, alle Vermögenswerte in den USA werden eingefroren. Das heißt, alle Vermögenswerte von Terrororganisationen sind eingefroren und nicht mehr verfügbar. Und zweitens, das nennt man Prohibiting Transactions, es ist verboten, mit diesen Organisationen Verträge zu schließen. Das heißt, es ist verboten, diesen Organisationen Hilfe zukommen zu lassen. Es ist verboten, denen Geld zu geben oder irgendwelche Waren und Güter. Und jetzt ist die Frage, wer ist von diesen Verboten betroffen? Das sind sogenannte US Persons, also US-Personen. Das heißt, US-Banken, US-Unternehmen, US-Staatsbürgern ist es verboten, mit, jetzt in unserem Fall, der Hammerbande in Vertragsbeziehungen zu gehen. Das sind Primärsanktionen. Aber ich brauche eben den Bezug zu US-Personen und das haben wir in Europa nicht. Und nach der Regelung 2019, der Modernisierung durch Trump, da kamen auf sogenannte Sekundärsanktionen. Und die erweitern das US-Regime auf Drittstaaten. Das nennen wir extraterritoriale Geltung. Aber das führt nicht dazu, dass US-Sanktionen pauschal in Europa anzuwenden sind, sondern diese Sekundärsanktionen betreffen ausländische Finanzinstitutionen mit der Folge, dass europäische und deutsche Banken in Spezialfällen diese US-Sanktionen berücksichtigen müssen, mit der Folge, dass sie Konten der Antifa, jetzt Hammerbande, in Europa arrestieren und einsperren müssten und keinerlei Zahlungen mehr ausführen dürften. Das ist eben die Unterscheidung, weshalb das über die Sekundärsanktion auf einmal in Europa Geltung hat.
Verstehe ich das insofern richtig, als wenn jetzt eine, egal welche Geschäftsbank das auch immer sein mag, ob eine Privatbank, Volks- und Raiffeisenbank oder eine Sparkasse, wenn also ein Mitglied der Antifa oder ein Antifa e.V., wir kommen sicher noch ganz kurz zur Frage der Rechtsform dieser Antifa, also wenn es irgendeine Geschäftsverbindung gibt zu einer Geschäftsbank in Deutschland und jetzt diese Sanktionen ausgebracht sind durch das Weiße Haus, welche Folge hat das für die betreffende Bank?
Wenn ich einen Bankkunden habe, der sanktioniert ist, dann darf ich für diesen keine Bankdienstleistung mehr durchführen. Oder wenn ich zum Beispiel eine Airline bin, darf ich diese sanktionierte Person an sich nicht mehr transportieren. Ich darf sie nicht mehr als Passagier mitnehmen. Oder ich will Waren liefern, dann darf ich der keine Waren mehr zur Verfügung stellen. Und das Hauptproblem hast du gerade so in einem schönen Halbsatz formuliert, nämlich der Struktur. Denn was ist denn die Antifa Ost? Und wir erinnern uns aus der sicherheitspolitischen Debatte in Deutschland, dass gesagt wurde, naja gut, gegen die Antifa, das ist ja kein eingetragener Verein, wie soll ich denn dagegen vorgehen, wo das keine Rechtsstruktur hat? An sich ein typisch deutscher Gedanke, ich muss einen Verein gründen, um zur Terrororganisation zu werden. Das Problem ist jetzt, dass die Antifa Ost und Hammerbande natürlich kein Bankkonto hat. Es gibt keine Vermögenswerte in den USA, die arrestiert werden könnten. Das bedeutet, der Anknüpfungspunkt für die Sekundärsanktion ist nicht da, weil die Antifa ja nicht eine Rechtsstruktur ist. Das Spannende ist aber, was ist denn die Folge? Weil davon abgeleitet, und das haben wir in den USA noch nicht, werden alle Mitglieder der Hammerbande sanktioniert. Das heißt, Personen, die da zugehörig sind, die zum Beispiel in Ungarn derzeit in Haft sitzen, werden in den USA sanktioniert und dann schießt das nach Europa durch, weil dann die Hausbanken sagen werden, oh, ich habe festgestellt, mein Kunde ist in den USA sanktioniert, ich beende die Geschäftsbeziehung. Weil die Gefahr für die europäischen Banken darin liegt, dass ihnen vorgeworfen wird, in den USA sanktionierte Personen zu unterstützen, mit der Folge, dass die Bank selbst sanktioniert werden würde. Es sind Fälle bekannt, wo Banken wegen Verstößen gegen US-Sanktionen bis zu 1 Milliarde Dollar Strafe gezahlt haben. Das waren Sanktionsverstöße im Zusammenhang mit Russland und dem Iran. Hier ist das möglicherweise ein bisschen anders zu gewichten, aber das Problem ist dadurch real, dass eben die Mitglieder der Hammerbande in einem zweiten Schritt sanktioniert werden und dann werden die Banken reagieren, weil ich dann einen Anknüpfungspunkt zu Bankkonten habe.
Das Argument, dass es einer vereinsähnlichen Struktur bedürfe, das hatten wir in unserem Format schon diskutiert mit Dr. Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der darauf hinwies, dass es ja unterschiedliche Vereinigungsbegriffe gibt. Also nicht nur der Vereinsbegriff im Sinne des BGB maßgeblich sei, sondern maßgeblich ist, ob dahinter eine gewisse Struktur zu vermuten ist und die ist mit Sicherheit vorhanden. Ich werfe einen Blick nach Twitter oder X. Es gibt dort Sympathiebekundungen. Berühmt ist das Posting von Saskia Esken, damals SPD-Vorsitzende, die über sich selbst schrieb, 58 und Antifa selbstverständlich. Und es gibt auch ein Posting sogar des Verfassungsschutzes Niedersachsen, der schreibt am 14. Oktober 2024, auch wir sind Antifa, selbstverständlich. Es gibt einen Antifa e.V., der von sich selber schreibt, dass er nichts mit der Bundesvereinigung zu tun hätte. Hört, hört. Möglicherweise gibt es dort doch Strukturen, die nur noch nicht aufgeklärt sind. Da ist zu lesen am 13.02.2018, der Vorstand lacht, mit der GroKo sprudelt noch mehr Geld. Jetzt kommen wir auf die Ebene der Mitglieder, der Unterstützer und der Finanziers. Was droht denn diesen angesichts der jetzigen Lage aus den USA?
Ich würde deine Liste gerne ergänzen. Es soll in Deutschland Bundesminister geben, die sich damit rühmen, in jungen Jahren bei der Antifa gewesen zu sein. Das mit dieser Unterstützung ist aus US-Sicht ein ganz spannender Bereich, weil die US-Regelungen sagen, es gibt eine erweiterte Reichweite. Das heißt, auch Unterstützer solcher Terrororganisationen können sanktioniert werden. Das heißt, wenn die US-Behörden identifizieren, dass irgendjemand die Antifa jetzt Ost, also diese Gruppe, unterstützt, können gegen diese Person ihrerseits Sanktionen erlassen werden. Und ich habe da ein ganz einfaches Bild vor Augen. Jemand überweist auf ein Konto, das im Kontext der Antifa steht, einen Geldbetrag zur Unterstützung und möchte in die USA einreisen. Dann besteht das reale Risiko, dass die Einreise verweigert wird, weil wegen der Unterstützung der Antifa hier eine erweiterte Sanktionierung stattfindet. Und das ist jetzt ein interessantes Problem, denn die Antifa Ost als Hammerbande ist eine Personengruppe, die wir hier strafrechtlich in Ungarn identifiziert haben. Aber über den Weg der Unterstützer ist die Frage, wie weit werden die US-Sanktionen gehen? Und wenn ich daran denke, wie oft in der Presse zu lesen ist, dass irgendwelche Gefährdungslagen verhindert werden konnten durch Hinweise ausländischer Dienste, stellt sich hier die Frage, wie werden die US-Dienste damit umgehen? Wie viel Interesse haben die US-Dienste, diesen Fall hier in Europa auch weiter zu beobachten? Das kann man an dieser Stelle noch nicht sagen.
Aber sagen kann man mit Sicherheit, dass eine verstärkte Aufklärung stattfinden wird, auch mit geheimdienstlichen Methoden, sodass das jetzt durch Hilfe der USA erfolgen wird, was die Bundesregierung bisher verabsäumt hat, nämlich Antifa insgesamt aufzuklären und dann möglicherweise insgesamt auch an die Öffentlichkeit zu bringen.
Das ist richtig. Und dann stellt sich die Frage, wo ist denn jetzt überhaupt das Interesse bei einem eigentlich Europa-eigenen Sachverhalt, hier diese Maßnahmen und Ermittlungen zu ergreifen? Das ist die spannende Frage. Die zweite spannende Frage ist, warum kam es im November überhaupt zu dieser Sanktionierung? Das heißt, was ist denn sicherheitspolitisch? Welche Gespräche sind im Vorfeld gelaufen? Und September, also am 26. sanktionierte Ungarn die Antifa Ost, also die Hammerbande als Terrororganisation. Knapp 3 Wochen später ziehen die USA mit einer Sanktionierung nach. Da ist interessant zu hinterfragen, was ist denn hier tatsächlich sicherheitspolitisch in der Vergangenheit geschehen? Aber das ist etwas, da fehlen jegliche Informationen.
Für heute müssen wir davon ausgehen, dass ein Teil der Arbeit, den eigentlich Bundestag, Bundesregierung oder auch die hiesigen Verfassungsschutzämter hätten übernehmen müssen, nun von den USA übernommen werden. Darius, für diesen profunden Einblick in eine sehr spezielle Thematik danke ich dir ganz herzlich und ich bin mir ganz sicher, dass wir über dieses Thema noch weiter reden werden. Sie alle haben aus den Medien entnommen, dass der Bundesgerichtshof in Karlsruhe eine bedeutende Entscheidung getroffen hat. Die Bedeutung einer Entscheidung lesen wir Rechtsanwälte immer daran ab, ob diese Entscheidung zur Veröffentlichung in den Nachschlagewerken vorgesehen ist. Und das trifft auf die Entscheidung Römisch 3 ZR 180 aus 24 vom 9. Oktober 2025 zu. Da geht es um die Haftung von Ärzten, die in der Corona-Pandemie in das Impfgeschehen eingebunden waren. Es gibt kaum einen besseren Gesprächspartner zu diesem Thema und zur Erläuterung der Entscheidung und deren Konsequenzen als Rechtsanwalt Carlos Gebauer aus Düsseldorf. Er ist auch Fachanwalt für Medizinrecht und Mitglied dieser Redaktion. Carlos, Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung zur Erörterung dieser wahrhaft großartigen Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 9. Oktober 2025.
Naja, für den Kläger im konkreten Fall war es keine großartige Entscheidung, denn seine Revision wurde zurückgewiesen. Er begehrte Schadensersatz und die Feststellung der Verpflichtung zum Ersatz weitergehender Schäden aufgrund eines Impfschadens im Zuge einer Corona-Impfung. Was ist aus deiner Sicht der Kern der Entscheidung für unsere Zuhörer, kurz zusammengefasst?
Der Kern dieser Entscheidung ist, dass der Bundesgerichtshof rückwirkend für die gesamte Dauer der angenommenen epidemischen Lage von nationaler Tragweite, dass der Bundesgerichtshof für diese gesamte Zeit jeden Arzt, der einen Impfstoff, wie das heißt, gegen eine Corona-Infektion verabreicht hat, das nicht in seiner regulären Berufstätigkeit als privater Arzt getan hat, sondern als Beamter im haftungsrechtlichen Sinne. Das heißt, es wird vom Bundesgerichtshof rückwirkend, ex post, fingiert, dass jeder Arzt als Quasi-Beamter gehandelt habe, ein sogenannter Verwaltungshelfer. Der Begriff steht auch in dieser Entscheidung drin. Und der Verwaltungshelfer ist sonst etwas, was wir kennen aus der Rechtsprechung zum Amtshaftungsanspruch, beispielsweise bei Schülerlotsen, dass also irgendein Minderjähriger vor der Schule postiert wird und darauf achten muss, dass die Schulkinder wirklich bei Rot stehen bleiben und bei Grün über die Straße laufen, dass das gut geht. Wenn einer dieser Schülerlotsen dann was falsch macht, haftet er nicht privat als Privatperson, sondern der Staat tritt für ihn ein als der Dienstgeber des Paragraphen 839. Und alle Ärzte sind nun vom Bundesgerichtshof in diese Position gebracht worden. Das entlastet im ersten Anhieb den impfenden Arzt scheinbar, mittelbar nicht, weil wenn der Arzt nicht unmittelbar haftet, sondern der Staat in den Vorgriff geht, um einen Geschädigten zu entschädigen, an dem Schadensersatz zu leisten, dann muss der Staat anschließend wieder bei diesem Arzt Regress nehmen oder kann das tun, ist haushaltsrechtlich verpflichtet, das zu tun. Aber es bringt prozessual den Arzt in die Position, zunächst einmal nicht mehr Beklagter zu sein in solchen Verfahren, sondern als Zeuge in einem Amtshaftpflichtverfahren auftreten zu können. So die primäre Konstruktion des BGH vom 9. Oktober 2025. Und für den dortigen Kläger ist ja das, was uns jetzt hier dogmatisch begeistert, persönlich natürlich fatal, weil es für ihn jetzt heißt, dass er sich wieder neu hinten in der Schlange anstellen muss, um nicht mehr den ursprünglichen Anspruch gegen seinen Arzt geltend machen zu können, sondern jetzt wieder in der ersten Instanz anfängt, beim Landgericht sein Bundesland zu verklagen auf Schadensersatz nach 839 in Verbindung mit Artikel 34 Grundgesetz.
Der Bundesgerichtshof betont in seiner Entscheidung auch, dass die Ärztinnen und Ärzte in dieser Phase der kollektiven Impfanstrengungen in einen staatlich geschaffenen Impfanspruch eingebunden waren, in die Erfüllung dieses Impfanspruches. Und er betont auch die enge Einbindung in die staatliche Steuerung und den damit einhergehenden geringen Entscheidungsspielraum des Arztes. Darüber könnte man noch streiten, denn es ist ja kein Befehl- und Gehorsam-Vorgang gewesen und jeder Arzt war ja auch verpflichtet, eine individuelle Aufklärung seines Patienten durchzuführen. Wenn ich aber richtig verstehe, heißt es im ersten Schritt nur mal, die sogenannte Passivlegitimation hat der BGH geklärt in dieser Entscheidung. Er sagt, nicht der Arzt ist persönlich haftbar, sondern das Land.
So hat der Bundesgerichtshof sich das zumindest vorgestellt am 9. Oktober. Er hat aber etwas übersehen. Er argumentiert mit der sogenannten Erfüllungsebene. Das Wort taucht auch in dieser Entscheidung auf. Die Erfüllung des Impfanspruchs, der da aus staatlichen Quellen jedem einzelnen Interessierten, der sich freiwillig zu einer solchen Therapie entschieden hat, zu einer solchen prophylaktischen Therapie, wie ich das nenne, auf der Erfüllungsebene ist er in eine Zweierbeziehung eingetreten, Impfling auf der einen Seite und Staat auf der anderen Seite. Was allerdings übersehen worden ist vom Bundesgerichtshof, sind zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist, wenn ich als BGH einen Arzt zum Verwaltungshelfer mache oder auch zum Amtsträger, das Wort fällt in dieser Entscheidung, dann mache ich den Arzt auch im strafrechtlichen Sinne zu einem Amtsträger. Das steht in § 11 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe C des Strafgesetzbuches. Und ein Amtsträger, der als Arzt körperverletzend tätig wird, begeht keine normale, in Anführungszeichen, reguläre Körperverletzung mehr nach 223 StGB und erst recht auch keine Diskussion mehr zum Thema 224 gefährliches Werkzeug, sondern es ist eine Körperverletzung im Amt nach § 340 StGB und zu deren Aufklärung und Ermittlung ist dann der Staatsanwalt von Amts wegen berufen. Das bedarf keines Strafantrages, sondern der Staatsanwalt muss das von sich aus tun, wenn er etwas rauschen hört, dass etwas schiefgelaufen ist. Und schiefgelaufen ist es in der Arztpraxis immer dann dort, wenn die Aufklärung nicht regulär gelaufen ist. Und das ist auch das, was der Bundesgerichtshof am 9. Oktober 2025 klargestellt hat. Die Aufklärungspflicht ist bei diesem verwaltungshelfenden Arzt gewesen, wenn er nicht ordnungsgemäß aufgeklärt hat, nach dem Patientenrecht des bürgerlichen Gesetzbuches, dann hat er eine Körperverletzung begangen und die ist dann eine Körperverletzung im Amt nach 340 StGB.
Das Ergebnis, das du jetzt dogmatisch nachvollziehbar hergeleitet hast, klingt zu schön, um wahr zu sein. Oder um es etwas profaner auszudrücken, so wie ich den Laden zu kennen glaube, wird in dich dann etwas einfallen zu argumentieren, warum der Arzt im konkreten Falle zwar Verwaltungshelfer war, aber nicht Amtsträger im Sinne von § 11. Lass uns das bitte nochmal vertiefen. § 11 Absatz 1 Nummer 2 definiert Amtsträger als eine Person, die entweder Beamter oder Richter ist, in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis steht oder sonst dazu bestellt ist bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle oder in deren Auftrag Aufgaben der öffentlichen Verwaltung unbeschadet der zur Aufgabenerfüllung gewählten Organisationsform wahrzunehmen. Ich würde jetzt fragen, prima vista, können wir eine Bestellung in diesem Sinne von § 11 StGB aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen ableiten?
Mindestens hat sich der Bundesgerichtshof vorgestellt, dass diese Bestellung in den ganzen Corona-Schutzverordnungen und in der Freistellung auch der Patienten von der Kostenlast für die Injektionen zu sehen sei. Das ist immer sehr, sehr haarig bei sogenannten Verwaltungshelfern oder auch bei Beliehenen, wie das heißt im öffentlichen Recht, die genaue Abgrenzung zu finden, wo handelt ein Arzt als Amtsträger und wo handelt er privat. Wir haben beispielsweise in staatlichen psychiatrischen Kliniken, forensischen Gefängnissen und ähnlichen Einrichtungen immer die große Schwierigkeit abzugrenzen, teilweise für einzelne Behandlungsakte, also so auf der unteren Ebene, nicht der gesamten Behandlung, sondern für einzelne Behandlungsteile und Abschnitte zu entscheiden. Ist das ein privatrechtlicher Behandlungsvertrag oder ist das ein Hoheitsakt? Wenn ich also einen zwangsuntergebrachten Patienten ans Bett fessle, ist das ein staatlicher Zwangsakt, wohingegen, wenn dieser Patient dann während seines gefesselten Zustandes einen Kopfschmerz bekommt und ich gebe ihm eine Tablette, damit er keine Kopfschmerzen mehr hat, dann ist das nicht mehr wesentlich geprägt von dem staatlichen Zwangseingriff. Und um alle Kläger in dieser Situation auf eine günstigere Schiene zu bringen, ist auch mein zweiter Punkt, und das ist der zweite Kritikpunkt sozusagen an der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 9. Oktober 2025, zu sagen, der Arzt ist gar nicht aus einer unmittelbaren Eigenhaftung vollständig entlassen, sondern er ist nur entlassen aus der Erfüllungsebene. Was nicht thematisiert ist und was ich sehe, ist eine parallele Haftung inhaltsgleich in Anspruchskonkurrenz aus der sogenannten Sachwalterhaftung des § 311 Absatz 3 Satz 2 BGB. Und das ist die Drittbeteiligung eines Außenstehenden. Das Erfüllungsverhältnis ist also zwischen Staat und Impfling, aber der Arzt haftet als Sachwalter inhaltsgleich auf Schadensersatz und Schmerzensgeld, weil er sein besonderes berufliches Renommee als Mitglied eines verkammerten Berufes in der konkreten Situation mit in die Waagschale geworfen hat, um einen Vertrauenstatbestand bei dem Impfling zu begründen, infolgedessen der geglaubt hat, es gehe alles mit rechten Dingen zu. Der Herr Doktor im weißen Kittel hat das alles geprüft und es ist nicht irgendein Anspruch auf Behandlung, sondern es ist der richtige, der auch individuell geprüft und ordnungsgemäß in das Gesamttherapiekonzept anamnestisch eines Patienten eingefügt ist. Und in dieser Konstellation greift eben die Sachwalterhaftung. Und das Wichtige und Schöne auch prozessual ist daran, wenn man den Staat als Gesamtschuldner in dieser Konstellation dann mit dem Sachwalter in subjektiver Klagehäufung in Anspruch nimmt, dann hat man auf diese Weise sichergestellt, dass der Arzt nicht Zeuge in diesem Verfahren ist, sondern nur als Partei angehört werden kann, was per se den Beweiswert seiner Aussage reduziert gegenüber einer Zeugenaussage. Das ist jetzt Jura am Hochreck, aber wer immer es gehört hat, wird es einordnen können.
Das heißt, aus deiner Sicht ergeben sich aus der Entscheidung, die wir besprechen vom 9. Oktober, deutlich weitere Möglichkeiten, erstens in der Beweisführung, aber auch in der prozessualen Durchsetzung der Ansprüche der geschädigten Patienten.
Das ist meine Einschätzung dieser Entscheidung. Wir haben auch unter Medizinrechtskollegen schon intensive Debatten über diese Frage geführt in den letzten Tagen, ob man jetzt den BGH an dieser Stelle wieder auf einen anderen, dogmatisch vertrauteren Weg zurückführt. Ich denke nicht, dass realistisch ist, den Bundesgerichtshof da in absehbarer Zeit wieder von seiner Idee wegzubekommen, dass Ärzte tatsächlich haftungsrechtlich Beamte gewesen seien, obwohl sie es ursprünglich gar nicht geahnt haben, wenn sie in ihrer Praxis tätig geworden sind. Sie haben auch selber kräftig Rechnungen geschrieben für diese Tätigkeit. Man kriegt den nicht weg. Und ich würde einfach, wie Schopenhauer das nennt, ex concessis argumentieren, aus dem Zugeständnis zu sagen, dort ist jetzt der Arzt ein Verwaltungshelfer, er ist aus der unmittelbaren ersten Zweierbeziehung heraus, dann ist er jetzt der Sachwalter. Und dazu gibt es sehr, sehr spannende Rechtsprechung.
Was der BGH mit seiner Entscheidung wollte, ist für uns offensichtlich, er wollte die handelnden Ärzte, die in einer sehr starken Einbindung in staatliches Handeln tätig wurden, von einer persönlichen Haftung entlasten. Vielleicht entwickelt sich das zu einem Boomerang, was die Haftungsdogmatik insgesamt anbelangt in diesem Bereich. Ich denke, es tut sich ein sehr interessantes Sujet hier auf, das wir mit Sicherheit noch weiter diskutieren werden, spätestens dann, wenn die ersten landgerichtlichen Urteile hierzu vorliegen. Carlos, ich danke dir ganz herzlich für diesen sehr interessanten Impuls.
Ich danke auch. Alles Gute.
Wir sind in der Advokatur von Valentin Landmann in Zürich. Valentin, schön, dass wir wieder bei dir sein dürfen.
Ich freue mich auch, dich wieder zu sehen.
Valentin, es gibt zu reden, eine Strafe für einen zu Schnellfahrer in Lausanne, der Schlagzeilen machte, weil er für 27 Kilometer zu viel Geschwindigkeit gleich 90.000 Franken Geldstrafe bezahlen musste. Das ist für deutsche Verhältnisse eine apokalyptische Zahl. Kannst du uns mal erklären, wie läuft das denn in der Schweiz mit der Strafzumessung?
Es kommt auf das System an, das das Gesetz vorsieht. Es ist so, für kleinere Fälle sind pauschalierte Zahlen vorgesehen. Das sind dann Übertretungen, aber wenn es ins Strafrecht hineingeht, in Raserdelikte, in schwere Verkehrsdelikte, dann haben wir auch bei den Geldstrafen eine Strafzumessung nach Vermögen und Einkommen des betreffenden Beschuldigten. Und insbesondere, wenn jemand sehr viel verdient, dann führt das zu kuriosen Resultaten, wenn man nur einfach das Urteil sieht. Ich habe jemanden verteidigt, einen Geschäftsmann mit einem kleinen Betäubungsmitteldelikt. Es ging wirklich um eine kleine Sache. Und dann kam heraus 270.000 Franken. Das sind einfach Tagessätze. Das geht ja dann von 10 Franken oder von 30 Franken bis eigentlich sehr weit hinauf, bis sogar 30.000. Und das war natürlich jemand, der hat sehr viel Vermögen und sehr viel Vermögenserträge. Es gibt Gesetze, bei denen das gedeckelt ist, bei denen das also nicht so weit hinauf geht. Und meines Wissens ist im deutschen recht eher eine Deckelung vorgesehen, dass man, sagen wir, wenn man 10 Kilometer zu schnell fährt, dann kann das nicht einen Riesenbetrag ergeben. Aber das ist in der Schweiz nur bei kleinen Übertretungen. Sobald es in die Vergehen und in die Raserdelikte hineingeht, da haben wir die personalisierte Strafzumessung nach der Person des Beschuldigten, auch nach der finanziellen Leistungsfähigkeit des Beschuldigten. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Das kann wahnsinnig teuer werden und schockiert dann natürlich, wenn man das im Strafregister sieht, der Mann wurde verurteilt zu einer Geldstrafe von 90.000 Franken oder was weiß ich. Das wirkt, als ob er jemanden fast umgebracht hat, wobei es natürlich eine Auffassung, ob jemand, der zu schnell fährt, automatisch jemanden fast umbringt.
Das ist nachvollziehbar. Im deutschen Recht, wie du richtig sagst, ist es so, dass wir ein anderes Tagessatzsystem haben. Wir haben also maximal 360 Tagessätze, also das wäre ein Jahresgehalt, was maximal ausgeurteilt werden kann. Und der Rahmen der Tagessätze liegt von 5 Euro bis maximal 5.000 Euro, sodass das dann schon in dem Sinne limitiert ist. Und es soll natürlich auch aufgrund dieses Tagessatzsystems jeden verhältnismäßig gleich schwer treffen, diese Sanktion. Deswegen passt man dann die Strafe nach oben an, wenn jemand mehr verdient. Aber in der Schweiz sind ja 90.000 Franken fast schon eine Kriminalstrafe.
Es ist nicht beliebig. Also es ist auch bei einem vermögenden Beschuldigten, bei einem Multimilliardär wird nicht 1 Million pro Tag verlangt oder so etwas. Das ist absolut jenseits. Es gibt das schon in der Praxis und im Gesetz auch Höchstsätze, aber es kann bis auf zum Beispiel 30.000 im Tag gehen oder in so etwas. Und sieht natürlich dann happig aus, wenn man das liest.
Es heißt ja, dass die Schweiz, was Verkehrsdelikte, vor allem Geschwindigkeitsdelikte anbelangt, eine Zero-Tolerance-Politik fährt. Also da gibt es gar kein Vertun. Wenn du nach Abzug der Toleranz 1 Kilometer pro Stunde zu schnell bist, dann zahlst du mindestens schon 40 Franken, wenn ich richtig informiert bin.
Es ist so, in der Schweiz ist eine sehr strikte Gesetzgebung und auch vor allem Gesetzesanwendung bei Geschwindigkeitsüberschreitungen bei relativ geringen Geschwindigkeitsüberschreitungen kann übrigens bereits die Fahrerlaubnis eingezogen werden für 1 Monat, für 3 Monate oder auch für beliebig lange Zeit. Das sind gar nicht so enorme Geschwindigkeiten, die da erforderlich sind. Es gibt in der Schweiz neuerdings auch sehr viele städtische Zonen, in denen man nur 30 Kilometer pro Stunde fahren darf. Wenn man da so viel fährt, wie man vor ein paar Jahren noch da fahren durfte, also zum Beispiel 50 oder 60, dann verliert man unter Umständen bereits die Fahrerlaubnis.
Also für alle Besucher aus Deutschland und Österreich, die in die Schweiz kommen, dadurch die herzliche Warnung, sich an die Geschwindigkeitsvorgaben in der Schweiz zu richten, denn die Sanktionen sind teilweise erheblich. Du bist ein sehr erfahrener Strafverteidiger. Ich habe mir sagen lassen, auch ein sehr berühmter und erfolgreicher Strafverteidiger in der Schweiz. Was sind denn aus deinem Berufsleben kuriose Fälle? Kannst du uns 1, 2 kuriose Fälle erzählen, wo du sagst, da war die Strafzumessung erstaunlich milde oder die Strafzumessung war erstaunlich scharf?
Bei der Strafzumessung, was wirklich einschneidend ist, also abgesehen von Geldstrafen bei Verkehrsdelikten, was ja wirklich einschneidend ist, sind dann die Freiheitsstrafen oder die Maßnahmen, die freiheitsentziehenden Maßnahmen. Und da haben wir tatsächlich eine Tendenz in der Schweiz, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, dass die Justiz in mancher Hinsicht stark psychiatrisiert wird. Das heißt, wenn jemand ein mäßiges Delikt begangen hat oder etwas aggressiv war oder irgendetwas derartiges und der Staatsanwalt findet, das sollten wir anschauen und gibt ein Gutachten in Auftrag, dann ist es möglich, dass der Gutachter empfiehlt, wenn man da etwas machen will, um den vor weiteren Delikten zu bewahren, dann muss man eine sogenannte stationäre Maßnahme machen. Und diese stationäre Maßnahme, das läuft praktisch auf Gefängnisaufenthalt ohne genaue Zeitangabe hinaus. Das heißt, das ist Freiheitsentzug ohne bestimmte Länge. Natürlich, es ist zunächst für eine Blockzeit, aber das kann praktisch beliebig und beliebig oft verlängert werden. Und diese Verlängerungsmöglichkeit, das ist etwas, bei dem die Justiz enorm vorsichtig sein sollte, dass man nicht überbordet. Ich habe da schon Fälle gesehen, die wirklich verwunderten, wenn man sie sieht. Wie gesagt, kleinere Gewaltdelikte oder jemand, der war wirklich ganz schlecht drauf. Und da sah er ein paar Afrikaner auf dem Fußballplatz spielen und benutzte ein paar rassistische Worte und sagte, ja, also wenn es nach mir ginge und so weiter. Er war selber auch Handwerker und hat dann mit einem Hammer gegen den Zaun geschlagen. Er hat niemandem etwas getan und dann ging er weiter. Und dann kam eine Anzeige, dass die afrikanischen Leute sehr verschreckt gewesen seien und der Psychiater sagte dann, ja, da muss man eine stationäre Maßnahme machen. Der Mann sitzt jetzt schon seit ungefähr 2 Jahren für ein paar Beleidigungen.
Der Fall, den du gerade berichtet hast, mit dem Handwerker, der nur mit dem Hammer gegen einen Zaun schlägt, da denke ich mir, was für ein Tatbestand könnte das sein? Rechtfertigt er überhaupt eine Unterbringung in der Psychiatrie? Und kann ich denn, wenn ich betroffen bin von einer solchen Unterbringungsmaßnahme, habe ich Rechtsmittel, dass das irgendwann zwischendurch überprüft wird, ob man das noch braucht?
Natürlich hast du alle Rechtsmittel, aber vor allem, es entsteht ja zunächst mal ein Gutachten mit einer Empfehlung. Und es ist nicht hundertprozentig gesagt, dass das Gericht dieser Empfehlung folgt. Da muss man sich als Anwalt auch sehr genau mit dem Gutachten beschäftigen und unter Umständen auch die Verhältnismäßigkeit hervorheben. Gut, bei diesem Mann, der war sehr schlechter Laune, der hat geschimpft und dann mit einem Werkzeughammer an den Zaun geklopft. Er hat niemandem aber etwas getan, er hat niemanden verletzt und alles und ist dann einfach weitergegangen. Dass man den dann auf praktisch Jahre versenkt, ist etwas Schlimmes. Es gibt solche Maßnahmen natürlich auch ambulant und alles, aber Achtung, wenn der Psychiater schreibt, hier hilft nur eine stationäre Maßnahme, dann ist das verheerend. Und ich habe gehört, das ist aber in Deutschland ähnlich.
Das ist in der Tat ähnlich. Und dann begeben wir uns in den Gutachterstreit, der für den Betroffenen sehr unerquicklich ist. Weil wenn wir abhängig sind, nicht mehr vom Richter, der das Urteil fällt, sondern dann von Gutachtern, dann wird es für den Betroffenen ganz, ganz haarig.
Das Urteil, das der Richter aufgrund eines solchen Gutachtens fällt, kann man natürlich anfechten. Es gibt gegen ein erstinstanzliches Urteil die vollumfängliche Berufung ans Obergericht, also ein Obergericht in der Schweiz, das entspricht dem Oberlandesgericht, hat aber umfassende Kognition. Man kann also auch neue Beweise bringen und alles. Und gegen das Obergerichtsurteil in der Schweiz hat man nur noch das Bundesgericht und da kann man nur noch rechtliche Fehler vorbringen. Es ist aber so, wenn der Verteidiger vor dem Problem steht, was mache ich mit einem Gutachten, das nun solche Maßnahme empfiehlt? Da stellt sich auch die Frage, wie reagiere ich mit dem Mandanten drauf? Und da kann es unter Umständen sich empfehlen, dass ein Mandant bereits in Haft verlangt, ich möchte mit einem Psychiater sprechen, ich möchte eine Therapie machen, ich will darüber eingehend sprechen. Und wenn dann der Therapeut sagt, ich komme sehr gut voran und da ist alles gut aufgegleist, dann hat man auch Chancen, dass man drum herum kommt. Aber ich habe mich auch schon mehrfach schriftlich und mündlich dazu geäußert. In der Schweiz kann man sagen, bei manchen Delikten, bei denen ein Psychiater beigezogen wird, ist es eigentlich der Psychiater, der urteilt. Dem Urteil wird nur widersprochen mit dem Gerichtsurteil, wenn das Gutachten nicht plausibel ist. Und das hat folgenden ganz großen Haken. Das sind ja 3 bis 5 Richter und ein Gutachter, das ist ein Gutachter, der kann toll sein, der kann fachlich hervorragend sein, er kann aber auch weniger gut sein. Und es ist sehr schwierig und anspruchsvoll, gegen Gutachten dann anzugehen. Vor diesem Problem stehen wir immer wieder und da muss man sich ganz gründlich reinknien. Man kann natürlich auch zeigen, dass ein Gutachten völlig verfehlt ist, dass es nicht plausibel ist, dass es nicht kohärent ist und alles. All das geht. Aber man darf die Gefahr nicht unterschätzen. Und der Richter in der weißen Robe, also der Psychiater, der ist eine Gefahr für unser Strafrechtssystem. Ich habe das schon vielfach erlebt und das ist eigentlich vom Gesetz her nicht so gemeint. Urteilen sollte immer noch der Richter und nicht der Psychiater.
Valentin, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick. Wir werden mit Sicherheit unsere Gespräche hier wieder fortsetzen. Vielen Dank. Hören Sie jetzt einen Kommentar von Arthur Terekow.
Meinen heutigen Kommentar kann ich einem sehr neuen bundesgerichtlichen Urteil widmen. Es handelt sich um einen Covid-Ausläufer, jedoch mit grundsätzlicher rechtsstaatlicher Bedeutung. Ein Urteil der ersten strafrechtlichen Abteilung am höchsten Gericht der Schweiz. Der Tatbestand lautet Ausstellung falscher ärztlicher Zeugnisse. Das erstinstanzliche Bezirksgericht Bremgarten verurteilte einen Arzt in 17 Fällen wegen angeblicher falscher Ausstellung ärztlicher Zeugnisse. Auf Berufung hin bestätigte das Obergericht Aargau das Urteil in Bezug auf Schuldspruch wie auch Sanktion. Hiergegen gelangte der betroffene Arzt ans Bundesgericht und dieses hat nun ganz frisch einen völlig anderslautenden Entscheid gefällt. Es hat die Sache zur Beurteilung ans Aargauer Obergericht zurückgewiesen, aber die Erwägungen haben es in sich. Denn einerseits wird gesagt, es gibt eine absolute Unverwertbarkeit aller Untersuchungsergebnisse, die sich auf Handy- und Laptop-Computer des Arztes stützen, denn dieser wurde anlässlich der Hausdurchsuchung aufgefordert, PIN-Codes und Passwörter bekannt zu geben, ohne jegliche Rechtsbelehrung auf das Recht, sich als beschuldigte Person nicht selbst zu belasten. Hierüber habe ich ja bereits mit Dirk Sattelmeier ein Interview geführt, weil das Bundesgericht diesbezüglich Anfang dieses Jahres einen Leading Case gefällt hat. Allerdings ging das Bundesgericht darüber hinaus und sagte, dass die gutgläubige Übernahme einer Patientenschilderung bei einer nur oberflächlichen Untersuchung maximal Fahrlässigkeit begründet und diese ist ab dem 1. Juli 2023 straflos. Also Stichwort das mildere Recht gelangt zur Anwendung, weil die kantonale Berufungsverhandlung nach jenem Datum stattgefunden hat. Man muss natürlich auch bedenken, dass der Vorsatznachweis regelmäßig schwierig ist bei beruflichen Geheimnisträgern und trotz allem die Fahrlässigkeitsstrafbarkeit in der Schweiz bei ärztlichen Zeugnissen ist abgeschafft. Und das Bundesgericht warf der Aargauer Vorinstanz noch eine willkürliche Beweiswürdigung vor. Ich zitiere aus dem Urteil. Die Vorinstanz spricht den Beschwerdeführer auch in den 14 Fällen, in denen ein Attest vorliegt, des Ausstellens eines falschen ärztlichen Zeugnisses schuldig. Dabei erachtet sie es zusammengefasst als erstellt, dass der Beschwerdeführer auch diese Atteste ausgestellt hat, ohne dass nur annähernd Hinweise für medizinische Gründe vorlagen und dass er sich dessen vollends bewusst war. Seine Überzeugung fehlender medizinischer Indikation erkennt sie auch darin, dass er auf simple schriftliche oder telefonische Anfragen hin, die nicht einmal Symptombeschriebe beinhalteten, Maskendispense erteilt habe. Schließlich erachtet es die Vorinstanz als erstellt, dass der Beschwerdeführer wusste, dass die Anfragen um Dispense nicht aus medizinisch indizierten, sondern zumeist aus maßnahmenkritischen Gründen erfolgten, weshalb sie eine Befragung der Empfänger der Atteste als nicht notwendig erachtet. Und zum Schluss: Nach dem Gesagten verfällt die Vorinstanz ein weiteres Mal in Willkür, wenn sie den ergangenen Schuldsprüchen die pauschalisierte Feststellung zugrunde legt, wonach die Anfragen um Dispense nicht aus medizinisch indizierten Gründen, sondern zumeist aus maßnahmenkritischen Gründen erfolgt seien und der Beschwerdeführer, das heißt der betroffene Arzt, dies gewusst habe. Abgesehen davon, dass auch dieser Erkenntnis eine Beweiswürdigung zugrunde liegt, welche die gegenteiligen Aussagen des Beschwerdeführers samt entsprechenden SMS-Mitteilungen praktisch vollständig ausblendet, beinhaltet es einen pauschalisierten, Stichwort zumeist, Generalverdacht, der zufolge willkürlicher Würdigung der Beweise und gleichzeitig fehlender Feststellung der individuell und konkret entscheidrelevanten Tatsachen keiner tatbeständlichen Subsumption zugänglich ist. Also ich meine, das ist natürlich eine Bankrotterklärung des Rechtsstaates im Kanton Aargau, welche das Bundesgericht als höchstes Schweizer Gericht zu Recht korrigiert hat. Bemerkenswert ist jedoch, dass nicht nur die drei vorgenannten Gründe Unverwertbarkeit, willkürliche Beweiswürdigung und Abgrenzung Vorsatz Fahrlässigkeit in die Begründung eingeflossen sind, sondern explizit, und das wäre vor 5 Jahren nicht denkbar gewesen, die Aussage, man müsse die konträr diskutierten Untersuchungen betreffend Sauerstoffsättigung bei Maskentragen und die entsprechende wissenschaftliche Evidenz, die eben vielleicht doch nicht so klar ist, wie einfach von den staatlichen Behörden behauptet, dass auch diesbezüglich der Arzt über ein Ermessen verfüge, wie er denn seine ärztlichen Zeugnisse ausstelle und wie er als konkreter Berufsmann dieses Risiko einschätze und abwäge und wie er konkret für einen einzelnen Patienten entscheide und gestützt darauf dann ärztliche Zeugnisse ausstelle. Ich glaube wirklich, dass man das vor 4 bis 5 Jahren so von einem Gericht nicht gehört hätte und dieser Wind of Change ist sehr erfreulich.
Das war unsere Sendung Der Rechtsstaat. Nächste Woche begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Annette Heinisch aus Hamburg. Heute danke ich Ihnen fürs Dabeisein. Bleiben Sie uns und dem Rechtsstaat gewogen. Mein Name ist Michael Moser. Auf Wiederhören im Kontrafunk.